lassen Sie uns anfangen. Möchte beginnen mit einigen Worten über den bisherigen Verlauf der Übungen. Wir haben jetzt mit den Blättern, heute, das weiß ich nicht, die Zahlen, aber mit den Blättern über die Graphen haben wir jetzt tatsächlich schon ein vernünftiges, abgeschlossenes Bild. Und da stellt sich raus, dass wir gut da liegen. Wir haben in den Blättern über das Argumentieren, über das Beweisen tatsächlich Verluste gehabt. Ja? Wir sind abgesackt in den Abgabezahlen und wir sind abgesackt auch in den Punktzahlen. Das war im Wesentlichen vergleichbar mit der, wenn nicht sogar ein bisschen besser, mit den Vorgängerjahren. Aber wir sind jetzt bei den Graphen wieder, wieder stark dabei. Ja, wir haben also wirklich vernünftige Abgabezahlen und nicht nur die Abgabezahlen sind gut, sondern auch die durchschnittlichen Punktzahlen sind durchaus erfreulich. So, das gesagt und gleich dazu hinzugefügt. Wir haben 50% der Veranstaltung hinter uns. 50% der Veranstaltung kommt. 50%, die sich zusammensetzen aus Markov-Ketten und endlicher Automaten. Wenn Sie jetzt so denken, jo, ist so alles gut gelaufen, jetzt kann ich mich mal auf die anderen Veranstaltungen konzentrieren. Nein. Um Gottes Willen, nein. Ja? Mehr als 50% warten noch auf Sie, warten in Form der endlichen Automaten und der Markov-Ketten auf Sie. Nicht den Fehler machen, jetzt schon auszuruhen. Das bedeutet auch, dieses Blatt haben Sie abgegeben, sehr schön. Das bedeutet aber auch, das Weihnachtsblatt will bearbeitet sein. Ne? Und dann kommen noch, wir haben jetzt 10 Blätter, dann kommen noch 2 bis 3 Blätter. Ja, und dann ist tatsächlich, sind die Bonuspunkte dann in Ihrer Tasche. Ja, also bitte nicht Ruhe geben, sondern bis zum letzten Augenblick gewissermaßen die Punkte holen. So, Zusammenfassung, was ist bisher passiert über Markov-Ketten? Und da hatten wir 2 Versuche für die Definition des Renommees einer Webseite. Versuch Nummer 1, das war Peer Review und das war PageRank. Das ist so, wie Google vorgeht. Versuch Nummer 2, das ist, dass man einen Zufallssurfer durch das Web schickt und ihn auffordert, die relativen Häufigkeiten, mit der die einzelnen Webseiten W besucht werden, festzuhalten. Und ich denke mal, beide Definitionen, einmal der Peer Review und dann der Zufallssurfer, die sind sinnvoll. Und das wäre sehr, sehr ärgerlich, wenn wir tatsächlich 2 Perspektiven hätten für dieselbe Sache, nämlich die Sache der Definition des Peer Reviews, des Renommees. Es wäre schon sehr schön, wenn wir dann zeigen könnten, dass Peer Review und Zufallssurfer tatsächlich dieselbe Sache sind. Und genau das habe ich vor. Und zwar, um das zu erledigen, haben wir tatsächlich uns die Markov-Ketten, das Konzept der Markov-Ketten angeschaut. Und wir werden jetzt in dieser Vorlesung auf die Konzepte Grenzverteilung und stationäre Verteilung kommen. Und Sinn und Zweck dieser beiden Begriffe ist nicht, dass wir versuchen, irgendwelche Theorien hinter Markov-Ketten zu diskutieren, sondern Sinn und Zweck dieser beiden Begriffe ist, den Zusammenhang herzustellen zu Peer Review und zu Zufallssurfer und dann zu beobachten, hey, das sind dieselben Verteilungen, wenn die Ketten vernünftig sind. Ja? Und wenn das dieselben Verteilungen sind und wenn diese Verteilungen einen engen Zusammenhang haben, was sie haben werden zu Peer Review und Zufallssurfer, dann sind wir da. Und nicht nur das, Wir haben nicht nur, dass die beiden Perspektiven identisch sind, sondern wir werden auf dem Weg dann auch noch erfahren, wie man denn tatsächlich Peer Review bzw. Zufallssurfer Statistik berechnen kann. So, auf dem Weg dazu haben wir uns dann natürlich noch Gedanken gemacht, wie man denn den Zufallssurfer über K-Schritte modellieren kann, und das hat dann auf das auf die Kartepotenz der Matrix B geführt und natürlich auf das Vektor-Matrix-Produkt. Wenn wir anfangen in einer Verteilung Pi, nach K Schritten sind wir dann in der Verteilung Pi mal P hoch K. Nicht? Und das PR, nicht? Wir erinnern uns, das steht für den Peer Review, und das PR Stern, das steht für die Statistik relative Häufigkeiten des Zufallssurfers. So, Grenzverteilung und Grenzmatrix. Das heißt, wir kommen jetzt schon zu dem ersten wichtigen Konzept. Nicht? Und um dieses Konzept zu verstehen, erinnern wir uns daran, dass in der Markov-Kette es letztlich nur darauf ankommt, dass wir eine Irrfahrt durchführen in einem gerichteten Graphen. Ja, genauso wie der Zufallssurfer im Webgraphen herumläuft, würden wir jetzt versuchen, in einem beliebigen gerichteten Graphen tatsächlich Irrfahrten anzuschauen und dort wieder dann Häufigkeiten des Besuchs der einzelnen Knoten festzustellen. So, woran erinnern wir uns? Wir erinnern uns daran, dass nach k Schritten, wenn wir denn in der Verteilung Pi gestartet sind, wir in der Verteilung Pi mal P hoch K landen. So. Und dann interessiert es mich natürlich, was passiert, wenn das K unbeschränkt groß ist. Gibt es da sowas wie ein Grenzwertverhalten? Und wenn es tatsächlich der Fall ist, dass für alle Anfangsverteilungen, dass die Kette dann unabhängig gewissermaßen von der Anfangsverteilung auf eine bestimmte Verteilung, und das ist hier kartigraphisch G von der Kette genannt, auf eine Verteilung geführt wird, die unabhängig von der Startverteilung ist, dann möchte ich die Grenzverteilung nennen. Ich denke, das ist eine vernünftige Festlegung. Ich interessiere mich dafür, was für K gegen unendlich passiert, wenn ich also Irrfahrten unbeschränkter Länge K betrachte, und da möchte ich wissen, mit welcher Häufigkeit werden dann die einzelnen Knoten besucht, und das ist nichts anderes, wird mir mitgeteilt durch die Verteilung, die Irrfahrt nach K-Schritten erreicht hat, und die Verteilung ist Pi mal Pi hoch K. Ich verlange, und das wird nicht immer passieren, ja, das ist ein Postulat, ich verlange, dass tatsächlich für alle Anfangsverteilungen tatsächlich dasselbe rauskommt. Das ist ein Wunsch. Ja? So, und dann möchte ich sagen, bitteschön, dieses Limes K gegen unendlich, vergess mal die Anfangsverteilung, Limes K gegen unendlich, P hoch K, das ist doch wohl ein wichtiges Konzept. Und das möchte ich festhalten, und da sage ich einfach, das ist die Matrix P unendlich, und die nenne ich die Grenzmatrix. So, also jetzt geht's los mit den Eigenschaften der Markov-Ketten, der Grund, warum wir tatsächlich Markov-Ketten betrachten. So, zurück zur Webkette. Das ist die einzige Kette zum jetzigen Zeitpunkt, die uns richtig interessiert. Die Webkette. Was ist denn dieses PR-Stern? Das ist die Grenzwahrscheinlichkeit. Ne? Das ist nichts anderes als die Grenzwahrscheinlichkeit. Mich interessiert bei dem PR-Stern, was ist denn die relative Häufigkeit, mit der eine Seite besucht wird? Besucht wird von was? Von einer Irrfahrt, die unbeschränkt lang ist. Ja, das ist doch die relative Häufigkeit. Das sind dieselben Begriffe. Ja, unser Wunsch nach einer Statistik des Zufallssurfers und die Grenzwahrscheinlichkeit. So, was ist die Grenzwahrscheinlichkeit? Naja, da habe ich jetzt einfach mal die Definition eingesetzt, und die Definition sagt, ja, du musst den Limes betrachten für K gegen unendlich, für eine beliebige Anfangsverteilung Pi und dann musst du die Übergangsmatrix nehmen. Das ist natürlich für den Webgraphen die Übergangsmatrix PD von Web. So, und jetzt fragt man sich natürlich, wie ist das mit dem Grenzwert und dem Vektor-Matrix-Produkt? Und das Schöne ist, das will ich jetzt mit Ihnen nicht durchixen, das Schöne ist, ich kann die vertauschen. Ja, ich kann also das Pi nach außen ziehen. Muss man sich überlegen, aber das ist eine relativ einfache Geschichte und da möchte ich Sie und mich nicht weiter mit belästigen. So, und das Ding hier ist natürlich P unendlich. So, und was hätten wir denn da? Da hätten wir jetzt gerade beobachtet, die Gleichheit der Statistik des Zufallssurfers mit der Grenzverteilung der Webkette. Und da kommt dann am Ende raus Pi mal P unendlich für jedes Pi. Das sieht recht merkwürdig aus, weil das Pi scheint sich da einfach einzumischen, wo es gar keine Rolle zu spielen hat. Naja, und das müssen wir uns jetzt genauer anschauen, warum es sich einmischt. Also, für jede Verteilung Pi. Für jede Anfangsverteilung Pi. Okay. Gut. Also, worauf bezieht sich das Sachte? Das bezieht sich hier auf das Tolle natürlich. Ja. Wir haben diese intuitive Idee im Kopf gehabt. Bitteschön, Statistik, relative Häufigkeiten für den Zufallssurfer betrachten. Und ja, das ist die Grenzverteilung. Ja. Und hier haben wir so formal definiert. Relativ, diese intuitive Idee, die wir im Kopf gehabt haben, haben wir erfolgreich formalisiert. Aber die Frage ist natürlich, existiert das Viech überhaupt? Ja. So, dann wollen wir mal, wir sind kurz vor Heiligabend, ja, dann wollen wir mal unsere Wunschliste aufstellen. Und was ich mir wünsche, ist eine schöne Markov-Kette. So, jetzt muss ich mir überlegen, was zum Teufel eine schöne Markov-Kette denn sein soll. Ja? Schöne Markov-Kette, das soll eine Markov-Kette sein. Das ist also ein gerichteter Graph, in dem Irrfahrten durchgeführt werden. Wo das eintritt, was man erwarten sollte. So, jetzt frage ich Sie. Sie haben einen richtig schönen Graphen, zum Beispiel ohne Sackgassen. Sackgassen ist was richtig Ekelhaftes. Ne? Sie laufen da rein und aus einer Sackgasse komme ich nicht wieder raus. Ist ekelhaft, das ist nicht schön. Sowas will ich, wobei ich nicht genau weiß, was ich denn mir für schön wünsche. Sowas möchte ich ausschließen, auf jeden Fall. Aber jetzt frage ich Sie, wenn wir denn so eine schöne Kette haben, sollte diese Kette vergessen, wo sie angefangen hat? Sollte diese Kette wirklich abhängen von der Anfangsverteilung? Oder sollte man meinen, ja Gottchen, also wenn die angefangen hat, sagen wir mal zum Beispiel, in irgendeinem Zustand, I, und läuft, ja, und dann in I beginnt diese Irrfahrt und läuft dann durch den Graphen. Und nehmen wir mal an, die hat angefangen, eine andere Irrfahrt in einem Knoten I-Stern. Und dann läuft die Irrfahrt lange, lange, lange durch den Graphen. Was sollte denn passieren? Sollte sich die Irrfahrt in irgendeiner Form daran erinnern, ob sie denn nun in I angefangen hat oder ob sie in J angefangen hat? Das würde sie definitiv, ja, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass ich einen Graphen habe, in dem ich von dem I aus eine bestimmte Knotenmenge erreichen kann und von dem J aus eine andere Knotenmenge erreichen kann. Ja, dann würde so ein Erinnerungsphänomen tatsächlich bestehen. Was ich aber fordern möchte, ist, dass alles schön ist. Ja, und ich möchte fordern, dass ich automatisch, wenn ich die Irrfahrt bin, dass ich automatisch vergesse, wo ich denn angefangen habe. Einfach deswegen, ich vergesse, weil ich so lange unterwegs gewesen bin, in einem Graphen, der schön ist, der die Eigenschaft hat, dass ich von jedem Zustand jeden anderen erreichen kann. Zum Beispiel das würde ich mir wünschen für schöne Markov-Ketten. So, also, was ich mir wünsche, ist, dass tatsächlich dieser Grenzwert existiert, das heißt, diese Grenzmatrix, ja, bitteschön, das wünsche ich mir, die existiert, und ich wünsche mir auch, dass die Irrfahrt ihren Startpunkt vergisst. So, und jetzt möchte ich genau das nochmal aufgreifen. Was ist denn das Verhalten für unbeschränkt lange Irrfahrten, Länge k, k wächst gegen unendlich, wenn ich eine Irrfahrt habe, die in i beginnt und in j aufhört? Naja, das Verhalten ist der Limes k gegen unendlich, p hoch k an der Stelle i, j. Ja, das ist genau die Grenzmatrix, die ich mir anschauen muss, die mir dann sagt, was da passiert. Und wenn ich mir anschaue, dieselbe Frage, aber jetzt nicht für Irrfahrten, die in dem i, sondern in dem i-Stern beginnen, aber im selben Knoten j auch enden sollen, ja, dann sollte ich doch bei einer, wobei ich jetzt wirklich nicht so richtig weiß, was denn schön ist, muss ich ja noch fordern, ja, aber so, sollte das Gefühl doch sein, hey, das sollte dasselbe sein, das ist ja alles so, so schön durchgemischt. So, und wenn ich tatsächlich diese Forderung jetzt erstmal stelle, und wir müssen uns fragen, ob die Webkette überhaupt diese Anforderungen erfüllt, machen wir später. Wenn ich diese Anforderungen stelle, was bedeutet denn das für die Zeilen von P unendlich, für die Zeilen der Grenzmatrix? Das ist jetzt interessant. Wie sieht denn das Ding überhaupt aus? Das hat als erste Zeile den Limes k gegen unendlich natürlich die ganze Zeit, erste Zeile, erste Spalte, und dann schauen wir uns die Kartepotenz an. Ja? Also ich schreibe es mal besser so, p hoch k, und dann anstelle 1,1 schaue ich mir an, was passiert. So, und dann laufen wir bis k gegen unendlich, p hoch k, aber bis zur Stelle 1, n. Das ist die erste Zeile von p unendlich. Nicht, weil wir erinnern uns, dass p unendlich, was war denn das? Das war der Limes k gegen unendlich p hoch k. So haben wir das definiert. Und wenn wir uns natürlich dann auf die erste Zeile konzentrieren, dann muss ich die erste Zeile entsprechend eintragen. Erste Zeile, erste Spalte, erste Zeile, letzte Spalte. So, dann ist das die erste Zeile, und dann kommt hier letztlich Limes k gegen unendlich p hoch k. Und was bist du? Ah, ich bin die letzte Zeile. Ich nehme an, ich habe n Zustände. So, und dann geht das weiter natürlich. P hoch k. Und jetzt sind wir in der letzten Zeile weiterhin und schauen uns an, was in der letzten Spalte passiert. So, das ist diese Matrix P hoch k. Limes P hoch k. Und das ist also nichts anderes als das P unendlich. So, und jetzt schauen Sie mal, wenn ich doch unabhängig bin vom Startpunkt, dann ist es doch vollkommen Schnurz, ob ich im Knoten 1 gestartet bin und im Knoten 1 ende, oder ob ich im Knoten n gestartet bin und im Knoten 1 ende. Es ist vollkommen Schnurz, ob ich im Knoten 1 beginne und im Knoten n ende. Und es ist Schnurz, ob ich das gemacht habe für Irrfahrten, die in n beginnen statt Knoten 1 und im selben Knoten n enden. Das heißt, was ich habe, das ist eine sehr, sehr einfache Situation. Diese Matrix, die hat identische Zahlen. Alle Zeilen sind identisch. Wir haben das übrigens schon mal gesehen gehabt. Ich habe so ein bisschen herumgespielt mit dem Matrixrechner. Und da habe ich mir Matrizen angeschaut, Übergangsmatrizen, und habe diese Matrizen in beliebig hohe Potenzen überführt. Und da hat sich dann herausgestellt, die Dinger, die hatten das, das zeigt sich das Phänomen, dass die Zeilen identisch wurden. Das ist merkwürdig. Wir kommen wieder auf dasselbe Phänomen. Ja? Alle Zeilen von P unendlich sind identisch. Nicht? Und das bedeutet natürlich, dass die Zeilen dann mit der ersten, alle Zeilen sind identisch und stimmen damit mit der ersten Zeile überein. Und die erste Zeile, das ist bitteschön diese hier. Ne? Wir beginnen immer brav im Zustand 1. So, und jetzt spiele ich das Spiel mal zu Ende. Was ist denn überhaupt Pi unendlich? Nicht? Und warum möchte ich das überhaupt ausrechnen? Naja, weil ich diese Überlegung, die wir gemacht haben, im Hinterkopf habe. Nicht? Und in dieser Überlegung, da ist im Wesentlichen gesagt worden, oh ja, das ist richtig gut schon mal, die Begriffsbildung der Grenzverteilung, weil das trifft natürlich unsere Definition von PR Stern. Aber dann sind wir gekommen auf dieses, wir wollen ja natürlich mehr über die Grenzverteilung wissen, dann sind wir gekommen auf dieses Pi mal P unendlich. Und Pi mal P unendlich, wenn das P unendlich doch diese Matrix ist, die nur identische Zeilen hat, das ist das. So, und jetzt muss man gucken und sehen, was passiert da. Stellen Sie sich mal vor, wir rechnen das mal aus. Pi mal Matrix, alle Zeilen sind identisch. Was kommt denn da raus? In der ersten Komponente. Da kommt dann raus, bitteschön, was du machst, du nimmst den Vektor Pi, die Verteilung Pi, und multiplizierst sie mit der ersten Spalte. Aha. So, dann multipliziere ich das, Summe i gleich 1 bis n, Pi mit der ersten Spalte. Das ist aber Z1. Oh. So, dann machen wir das mal für die letzte. I gleich 1 bis n für die letzte Spalte. Pi mal Zn. Ja, es ist ja überall dieselbe Komponente in der letzten Spalte, das ist die Komponente Zn. Mhm. Versteht er? Was steht hier? Was ist das? Das ist nichts anderes als Z1 mal Summe i gleich 1 bis n Pi. Aber du bist doch eine Verteilung. Ja, das bin ich. Und dann bist du doch 1. Ja, das bin ich. Das heißt, was da rauskommt, das ist Z1. Und was hier rauskommt, das ist aus demselben Grund Zn. Aha. Ja, und was bekommen wir also? Pi mal P unendlich. Das ist Pi mal der Matrix mit übereinstimmenden Zeilen. Und das ist Z. Was steht denn tatsächlich in der ersten Zeile von P unendlich? Tja, da steht die Grenzwahrscheinlichkeit. Ja, da steht nichts anders als unser PR-Stern. Und jetzt haben wir zum ersten Mal eine Möglichkeit, tatsächlich unser PR-Stern zu berechnen. Durch einen Grenzwert. Das ist toll, wissen Sie. Ich meine, Sie können natürlich sagen, Entschuldigung, wie sollen wir denn einen Grenzwert berechnen? Kann ich nicht berechnen. Ich kann nicht in der Informatik für gegen unendlich laufen. Wer zum Teufel will denn auch den Grenzwert wirklich exakt berechnen? Es reicht doch aus, wenn ich den Grenzwert approximativ berechne. Wenn ich dem Grenzwert nahe genug komme. Ja, und genau das wäre natürlich der Gedanke. Nicht? Also was da letztlich rauskommt, das ist nichts anderes, wenn ich jetzt diese Schlusskette weiterführe, als die Matrix, die tatsächlich für jedes Pi, die Matrix, die tatsächlich nichts anderes als die Grenzwahrscheinlichkeit, naja, so soll ich das nicht schreiben, ja, das ist dann halt, da kommt jetzt nichts Neues dazu, aber wir wissen, dass wir mit dem Pi unendlich eine Matrix haben, die tatsächlich dann nur aus der Grenzwahrscheinlichkeit besteht. Die Grenzwahrscheinlichkeit hat sehr viele Informationen für uns. So, und jetzt, das war unser Wunsch. Bitte schön, du sollst eine Grenzmatrix haben, die soll existieren und du sollst deinen Startpunkt vergessen und dann bist du schön. So, jetzt möchte ich sagen, was schön ist. Und hier ist die Definition von schön und schön soll gleich ergodisch sein, ergodisch heißen. Was ist ergodisch? Die Grenzwahrscheinlichkeiten sollen existieren. Ja, das heißt, dass die Grenzmatrix existiert. Das ist dasselbe in grün. Und sie sollen alle übereinstimmen. Und was heißt das? Sie sollen die Grenzwahrscheinlichkeit, wenn ich in I beginne und in J ende, soll dieselbe sein wie die Grenzwahrscheinlichkeit, wenn ich in I Stern beginne und in J ende. Entschuldigung, ich soll meinen Startpunkt vergessen. Ja, genau dasselbe, wie was wir gerade als schön definiert haben. So, und dann, bitteschön, ich möchte von irgendwo I nach irgendwo anders J hinkommen. Und zwar mit positiver Wahrscheinlichkeit. Ja, und das soll die Definition von ergodisch sein. Nicht? Und wenn man das Spiel jetzt weiterführt, ne, wir hatten gerade gesagt, bitteschön, das Pi mal P unendlich, das hätte ich hier an dieser Stelle jetzt aufschreiben sollen, hole ich jetzt nach, Pi mal P unendlich, das ist ja das Z. Nicht? Und was da jetzt rauskommt, ist natürlich die Grenzverteilung. Und die Grenzverteilung ist die erste Zeile der Grenzmatrix. Als erste Zeile. Hatten wir vorher schon beobachtet, jetzt nochmal an die Tafel geschrieben, als erste Zeile der Grenzmatrix. Nicht? Und das gibt uns, wie gesagt, die Möglichkeit, dann halt die Grenzwahrscheinlichkeit zu berechnen. Nicht? Und wenn wir ergodisch sind, dann haben wir über den Grenzwert die Möglichkeit, tatsächlich unser PR-Stern zu berechnen. Okay. So, das ist alles toll. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben eine Kette und der Graph der Kette ist bipartit. Was heißt bipartit? Ich habe zwei Schichten, Schicht 1 und Schicht 2, und alle Kanten verlaufen von einem Knoten der ersten Schicht zu einem Knoten der zweiten Schicht. Keine Kanten sind intern zur ersten oder sind intern zur zweiten Schicht. So, und was passiert für einen bipartiten Graphen? Naja, ein Graph, der ist genau dann bipartit, wenn der Graph keine Kreise ungerader Länge hat. Die Aufgabe ist Mist gelaufen. Richtig Mist gelaufen. Die anderen waren richtig, richtig gut, aber die ist nicht gelaufen. So, und dann gucke ich mir mal an, was passiert. Ich habe einen bipartiten Graphen und ich schaue mir mal an, ob ich denn einen Kreis habe von I nach I. Welcher Länge? Ungerader Länge 2k plus 1. Nein, du hast keinen Kreis ungerader Länge, da kommt 0 raus. Na, was passiert, wenn du tatsächlich dir gerade Länge anschaust? Weil das kann passieren, dass du da einen Kreis gerader Länge hast. Das kann passieren, dass dann tatsächlich die Grenzwahrscheinlichkeit für Kreise, die in I beginnen und in I enden, positiv ist. Ja, und warum muss ich jetzt zu Tode betrübt sein? Wie soll denn sowas gehen? Konvergenz, konvergierende Wahrscheinlichkeiten. Zum Zeitpunkt 2k plus 1, 0. Zum Zeitpunkt 2k plus 1, positiv. im Grenzwert positiv, aber zwischenzeitlich immer null, bitteschön. Bei ungeraden Zeitpunkten immer null, aber im Grenzwert positiv. Wie geht denn das? Das tut kein Grenzwert. Heißt, bitteschön, wenn ich eine Markov-Kette habe und diese Markov-Kette ist bipartit, dann ist die nicht ergodisch. Dann kann ich meinen Wunschzettel in die Hand nehmen, zerknüllen und wegwerfen. Aber bitteschön, wie sieht denn unsere Webkette aus? Die hat doch einen vollständigen Graphen. Das heißt, insbesondere im vollständigen Graphen haben wir Verbindungen zwischen je zwei Knoten. Ja, dafür steht dieses Kn vollständig, aber bitteschön gerichtet. Da haben wir Verbindungen zwischen je zwei Knoten und insbesondere natürlich eine Verbindung von irgendeinem Knoten i zu sich selbst. Ich habe Eigenschleifen. Denn dann kann ich doch nicht bipartit sein. Ja? Also gibt es für mich überhaupt keinen Grund, jetzt zu Tode betrübt zu sein, weil die Schwierigkeit, mit bipartiten Graphen fertig zu werden, für mich gar nicht existiert. Ich bin mit der Webkette alles andere als bipartit. Ja, aber Schreck in der Morgenstunde. So. Jetzt ist das natürlich, wenn Sie sich mal die Eigenschaften anschauen, damit ich ergodisch bin, dann müssen all diese Grenzwahrscheinlichkeiten existieren, müssen übereinstimmen und dann muss ich halt für je zwei Zustände I und J positive Grenzwerte haben. Und Entschuldigung, wie zum Teufel soll ich das jetzt verifizieren? Ja, das scheint kompliziert zu sein. Da muss man Grenzwerte ausrechnen und was der Teufel nicht alles. Und das Schöne ist, keine Angst, das ist alles, löst sich alles im Wohlgefallen auf. Weil wir brauchen weil im Wesentlichen die Übergangsmatrix gar keine große Rolle spielt. Wer eine große Rolle spielt, das ist der Graph. Und mit Graphen kennen wir uns aus. So, und was brauchen wir denn an Eigenschaften vom Graphen? Wir sagen, dass der Graph der Kette, dass der Graph irreduzibel ist, wenn der Graph in unserer Sprechweise stark zusammenhängend ist. Das heißt, er ist irreduzibel, nicht? Wenn zwischen je zwei Knoten i und j es einen Weg gibt von dem ersten zum zweiten. Ne? Das war stark zusammenhängend, beziehungsweise jetzt irreduzibel. Ein neuer Begriff kommt dazu, und zwar der Begriff der Periode. Wir sagen, dass ein Zustand die Periode p hat, wenn hier der Zustand ist, das ist der Zustand i, ja? Und ich laufe von i ausgehend zu i zurück. Dann sage ich, der Zustand hat die Periode P, wenn tatsächlich die Weglängen oder die Kreislängen eines jeden Kreises, der in I beginnt und in I wieder endet, wenn die Kreislängen alle samt und sonders durch P teilbar sind. Eine sehr nette, hübsche Eigenschaft anscheinend. Wir mögen die überhaupt nicht. Der Graph heißt aperiodisch, wenn es tatsächlich keinen Zustand gibt, der irgendeine Periode größer als 1 besitzt. Haben wir irgendeinen Knoten mit einer Periode größer als 1, ja, dann ist dieser Knoten für uns und damit auch der ganze Graph nicht mehr zu gebrauchen. Und jetzt kommt das hier. Jetzt ist wirklich Weihnachten. Sie erinnern sich an diese furchtbare Definition von Ergodizität. Und jetzt sagen wir, oh, du musst nur den Graphen gucken. Und was du in Graphen dir anschaust, das muss sein, bist du irreduzibel oder stark zusammenhängend und das wissen wir. Nicht? Und das ist diese Eigenschaft, dass wir von irgendwo und irgendwo anders, von dem irgendwo zu dem irgendwo anders kommen. Dass wir schön durchmischen. Dass wir nicht verloren gehen können in irgendwelchen Sackgassen. Und bitteschön, dass wir aperiodisch sind. Ja, also zum Beispiel nicht bipartit. Und dann stellt sich heraus, bitteschön, wir haben genau dann eine tolle Kette, also ergodisch, wenn wir irreduzibel und aperiodisch sind. So, was ich machen möchte, möchte versuchen zu erklären, warum denn die Irreduzibilität und die Eigenschaft aperiodisch zu sein gefordert werden müssen. Also die Richtung von links nach rechts. Rechts nach links will mich nicht weiter interessieren, das machen Sie dann später in der Mathematik 3. So, also die Richtung von links nach rechts. Warum muss der Graph irreduzibel sein? Wenn der nicht irreduzibel ist, dann gibt es einen I, einen Startknoten I und einen Endknoten J und die Grenzwahrscheinlichkeit, in I zu starten und in J zu enden, das ist Null. Weil wenn das positiv wäre, dann gäbe es ja einen Weg. Aber Entschuldigung, was haben wir denn gefordert in der Definition einer ergodischen Kette? Für jedes I und für jedes J ist der Grenzwert tatsächlich positiv. Das heißt, hier wird nichts anderes gefordert, als dass der Graph stark zusammenhängend sein muss. Nehmen wir mit. So, warum darf kein Zustand tatsächlich eine Periode haben? Naja, Sie erinnern sich an das Beispiel von bipartiten Graphen. Da haben wir nämlich die Periode 2. Schauen Sie mal hier. Nicht? Perioden haben wir gerade dort definiert. Und jetzt schauen wir uns mal bipartiten Graphen an. Zwei Schichten. Die Kanten, wie verlaufen sie? Sie verlaufen nur zwischen den Schichten. Wenn ich jetzt hier einen Knoten I habe und ich habe irgendeinen Kreis, ja, dann werde ich erstmal von der ersten Schicht in die zweite geworfen. Das hängt jetzt natürlich davon ab, wie kompliziert der Kreis ist. Von der ersten in die zweiten und von der zweiten zurück in die ersten und dann vielleicht von der ersten wieder in die zweite und dann geht's zurück. Was ist denn die Länge des Kreises? Naja, was ich gemacht habe, erste Kante, zweite Kante, dritte Kante, vierte Kante. Das könnte natürlich noch anders sein, aber wie auch, ja, ich könnte Kreise der Länge von 4 verschieden haben. Aber wie dem auch immer ist, ich beginne mit einem Kreis hier, laufe zur zweiten Schicht und die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist nach 2 Schritten zurückzukommen. Nach 2 Schritten. Ja, das kann ich natürlich jetzt auch wiederholen. Die ersten 2 Schritte sind getan, die nächsten 2 Schritte. Ja, hier beginne ich und dann komme ich erst im 4. Schritt wieder zurück. Im 5. und im 6. Schritt wieder zurück, Periode 2. Wir verbieten alles, was eine Periode hat, weil die Grenzwerte dann nicht existieren. Ja, und wir schauen uns wieder an die Definition der Ergodizität. Die Grenzwahrscheinlichkeiten sollen existieren, mein lieber Freund. Und das führt dazu, dass wir dann tatsächlich die Aperiodizität fordern müssen. Weil sonst haben wir zwischenzeitlich immer diese Null dazwischen und die Grenze, die Wahrscheinlichkeiten, die Grenzwerte können nicht existieren. So, was ist bisher passiert? Ja, immer wieder dasselbe, da kommt nichts bisher dramatisch Neues hinzu. Wir haben uns Markov-Ketten angeschaut, weil unsere Frage ist, alte Definition von Renommee, PageRank, neue Definition von Renommee, Zufallsurfer, sind die beiden identisch? Um die Frage zu beantworten, haben wir uns Markov-Ketten angeschaut, haben die Markov-Ketten mit dem Vektor-Matrix-Produkt untersucht, sind auf die Grenzmatrix und die Grenzverteilung gestoßen. Und werden jetzt auf die ergodischen Ketten geführt. Hoffentlich ist unsere Webkette ergodisch. Nicht? Und die Frage bleibt natürlich, ob das PR gleich PR Stern ist. Und Gott sei Dank, ja, die Definition bei ergodischen Ketten war kompliziert. Aber wir müssen nur auf die Grafeigenschaften schauen. Okay. Ergodisch oder nicht. Jetzt kommt natürlich der Realitätscheck. Ja? Die Webkette. Was müssen wir denn überprüfen? Ich möchte zeigen, dass die Webkette ergodisch ist. Was wir überprüfen müssen, bist du irreduzibel oder, und bist du aperiodisch? Das Erste, was die Webkette mir sagt, ist, ja, Entschuldigung, du fragst nach einem Weg von Knoten I nach Knoten J. Soll ich dir mal sagen, wie ich ausschaue? Webkette. Hier ist das I und dort ist das J. Und gucke mal, du darfst doch springen von I nach J. Unter wilden Hüpfen ist das doch abgelegt. Du hast eine Kante. Du kommst sogar in einem Schritt dahin. Bin ich, Webkette, irreduzibel? Ja, natürlich. Warum ist die Webkette aperiodisch? Warum ist, ja. Es gibt eine Kante von J zu I. Das wären, dann hätten wir einen Kreis der Länge 2. Wir haben auch einen Kreis der Länge 1. Ja, die Eigenschleifen. Ui, ja, wenn wir, wann sind wir periodisch mit Periode P? Wenn die wenn alle Kreise Längen haben, die durch P teilbar sind. Ja, aber alle Kreise, insbesondere dieser eine Kreis. Und die einzige Möglichkeit der Periode ist P gleich 1. Und die Webkette erklärt uns also, ne, keine große Sache, ich bin ergodisch. Ich bin sowas von ergodisch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Frage bleibt, wie berechnet man denn nun die Grenzverteilung? Wie berechnet man den alten PageRank? So, jetzt machen wir eine Irrfahrt auf einem zusammenhängenden Nicht-Bipartiten-Graphen. Bipartite-Graphen sind tatsächlich Gift. Aber jetzt möchte ich mir anschauen, einen Nicht-Bipartiten-Graphen. So, jetzt muss ich natürlich wissen, wie sieht denn für Irrfahrten auf ungerichteten Nicht-Bipartiten-Graphen, wie sieht denn da die Kette aus? Naja, das ist halt ein ungerichteter Graph, nicht? Und das ist was ganz Schönes. Da habe ich hier das I und dann habe ich hier einen J und dann habe ich hier einen K. Und dann geht das halt, ne? Und weitere Kanten natürlich. Das ist ein ungerichteter Graph. Auf dem machen wir jetzt eine Irrfahrt. Die Kette, die sieht ganz anders aus. Die sagt, oh, naja, so ganz anders bin ich nicht. Ich habe genau dieselben Knoten. I, J und K. Aber ich sage, vom Zustand I läufst du zum Zustand J. Von I nach J. Und du bekommst natürlich auch die Möglichkeit, zurückzulaufen. Und was ist denn zwischen J und K Sache? Ja, von J nach K. Aber du darfst natürlich auch zurücklaufen. Das sind ungerichtete Kanten, die kannst du in beiden Richtungen laufen. Wenn du Irrfahrten modellieren willst, dann musst du das durch beidseitig gerichtete Kanten machen. Bei einer Markov-Kette laufen wir auf einem gerichteten Graphen, nicht? Unser Graph hat dieselbe Knotenmenge, der Graph der Kette dieselbe Knotenmenge, aber für jede ungerichtete Kante haben wir dann dieses gerichtete Paar. Und wie übersetzt sich dann die Eigenschaft, zusammenhängend zu sein? Naja, von I kann ich dann, von I ausgehend kann ich jeden Knoten M erreichen. Und was passiert in der Kette? Ja, nicht? Dann würde ich halt die Kanten entsprechend richten und dann komme ich auch in der Kette auf einen Weg von I nach M. Wenn ich zusammenhängend bin, komme ich natürlich auch von M nach I. Aha. Wenn du zusammenhängend bist, dann bist du Kette irreduzibel. Das ist dasselbe in Grün. Okay, das ist schön. Warum ist der Graph der Kette aperiodisch? Das war der Graph der Kette. Ne? Wir haben diese gerichteten Kanten für jede ungerichtete Kante. Naja, ich habe doch offensichtlich einen Weg der Länge 2. Einen Kreis der Länge 2. Nämlich, bitteschön, G von dem I zum J und dann kommt zurück. Kreislänge 2. Von I geht es nach J und von J geht es zurück. Kreislänge 2. So, und dann wird mir gesagt, bitteschön, du bist ein ungerichteter Graph, zusammenhängend und nicht bipartit. Was bedeutet das, nicht bipartit? Ein Graph ist bipartit genau dann, wenn er keinen ungerichteten Kreis... Ein Graph ist bipartit, wenn er keinen Kreis ungerader Länge hat. Also, was haben wir hier? Wir haben einen Kreis ungerader Länge, weil wir sind ja nicht bipartit. Aha, was habe ich jetzt? Ich habe die Kreislänge 2. Aha. Ich habe Kreise ungerader Länge. Ich weiß zwar nicht welchen, aber ich habe mindestens einen Kreis ungerader Länge. Okay. Welche Periode soll ich denn haben? Eine Periode, die 2 teilt und eine ungerade Zahl? Ja, das ist nur die Periode 1. Ja? Schließen daraus, bitteschön. Periode ist 1, ist alles gut. Auch du, Kette, zu einer Irrfahrt auf ungerichteten Graphen, bist ergodisch, bist richtig toll. Wie man dich bestimmt, ist eine ganz andere Sache. Gamblers Ruin, was ist Ihr Verdikt? Da haben wir tatsächlich das Kapital aufgetragen. Kapital 2 bedeutet, der Spieler hat gerade noch 2 Euronen, noch 1 Euro, keinen Euro, er ist pleite, das Spiel ist vorbei. Mit Wahrscheinlichkeit 1 bleibt er bei 0 Euro. Ja, Entschuldigung, du bist doch in keinster Weise irreduzibel. Dieser Zustand ist absorbierend, sagt man. Der lässt dich nicht wieder los. Und genauso, wenn du die Bank gesprengt hast, die Bank bleibt gesprengt. Auch dieser Zustand, der lässt dich nicht wieder los, da kommst du ja gar nicht raus. Die Kette ist nicht ergodisch. Es ist nicht alles ergodisch, was es denn da an Markov-Ketten gibt. Dann haben wir uns auch die Ehrenfest-Kette angeschaut und da ging es darum, dass wir Partikel hatten, die durch eine Membran gewandert sind. Und ist das Bild dieser Kette. Und denken Sie sich mal diese Eigenschleifen gestrichen. Da steht das Epsilon oben drüber. Und denken Sie sich gestrichen das Minus Epsilon und das Minus Epsilon halbe. Das Minus Epsilon halbe und das Minus Epsilon halbe. All das, die alle Epsilons gestrichen. Das ist die Ehrenfestkette. Komme ich von irgendwo anders hin? Oh, prima. Wenn ich zum Beispiel nach rechts, von Zustand 2 nach rechts laufen will, ja, dann laufe ich die Kanten rechts. Ich komme von irgendwo nach irgendwo anders hin. Bin ich periodisch? Der Graph ist bipartit. Was ist die erste Schicht? Aus welchen Knoten besteht die erste Schicht? 0, 2, 4, 6, 8, alle Geraden. Und die zweite Schicht, 1, 3, 5, alle Ungeraden. Der Mistgraph ist bipartit, der hat Periode 2. Ist auch ziemlich klar, wie soll ich denn zum Knoten 2 zurückkehren, wenn ich über einen Weg gerader Länge. Jeden Schritt, den ich nach links machen muss, muss ich wieder rückgängig machen. Gerade Länge. So, und dann hat man sich gedacht, das ist aber richtig Mist, aber so eine Ehrenfestkette, die hätte man schon gern. Mit einer schönen Eigenschaft, nämlich der Ergodizität, die wir nicht haben. Da hat man sich gedacht, na ja, was passiert denn, wenn wir hier die Arznei der Eigenschleife geben? Und zwar nur ein kleines Löffelchen von dieser Arznei. Ja? Und ein kleines Löffelchen heißt, mit einer ganz klitzekleinen Wahrscheinlichkeit von Epsilon darf man in dem Knoten verweilen. Und jetzt haben Sie natürlich Eigenschleifen und damit Schleifenkreise der Länge 1. Sie sind automatisch tatsächlich, sie sind automatisch aperiodisch. Jetzt ist alles gut. Ja? Eine kleine Ration des Medikaments Eigenschleife. Ja? Und sofort alles gut. Natürlich weiterhin, genauso wie beim Gambler's Ruin, wir sind irreduzibel, wenn wir in 2 sind. Wie kommen wir nach rechts? Ja, indem wir genauso wie beim Gambler's Ruin, wenn wir da halt schön eine Kante nach der anderen nach rechts laufen. Irreduzibel sind wir, durch die Eigenschleifen sind wir tatsächlich jetzt auch aperiodisch geworden. Die Warteschlangenkette, wie sah denn die aus? Ups, da sind wir zu weit. Die Warteschlangenkette, da ist sie. Die sah furchtbar aus. Ja, da haben wir modelliert, dass tatsächlich nicht nur ein Kunde kommt, sondern möglicherweise unbeschränkt viele Kunden. Und dann sah das so aus. Aber die Struktur ist ja wieder dieselbe, nämlich dass wir sehr kurze Kanten haben, die mich von Knoten 0, es wartet kein Kunde, zum Knoten 1, es wartet einer, zum Knoten 2, es warten 2, es warten 3 bringen. Und dann habe ich noch weitere Kanten. Und schauen Sie mal, wir haben da die zusätzliche Eigenschaft, in dieser Kette Eigenschleifen zu haben. Die Warteschlangenkette, die ist ergodisch. Hat allerdings einen Schönheitsfehler, sie ist nicht endlich. Gut, also stellt sich raus, viele wichtige Ketten haben die Eigenschaft, ergodisch zu sein. Einige, da sind wir nicht so glücklich. So. Für welche Werte von Alpha und Beta ist die folgende Kette, ist diese Zweierkette ergodisch? Was passiert, wenn wir uns den Fall vornehmen, dass das Alpha positiv ist, dass Beta positiv ist und dass beide aber auch kleiner sind als 1? Also, was bedeutet das? Das bedeutet, dass Alpha ist zwischen 0 und 1. Es ist definitiv nicht 0. Der Knoten 1 hat eine Eigenschleife. Definitiv. Alpha ist positiv. Der Knoten 2 hat eine Eigenschleife. Beta ist positiv. Toll. Aperiodisch sind wir, weil wir haben Eigenschleifen. Kreise der Länge 1. So, und was ist jetzt, bitteschön, mit der Irreduzibilität? Komme ich vom Knoten 1 zum Knoten 2? Ja, klar, weil das Alpha ist auch nicht 1. Das Alpha ist kleiner als 1 und ich komme mit der Wahrscheinlichkeit 1 minus Alpha, die ist positiv, von 1 nach 2. Wir sind ergodisch. Was passiert, wenn das Alpha gleich 1 ist? Wenn das Alpha gleich 1 ist, dann haben wir Eigenschleifen. Mit Sicherheit. Kommen wir denn dann, wenn wir mit Sicherheit eine Eigenschleife haben in 1, kommen wir denn da wieder weg? Wir kommen da nicht wieder weg. Das ist leider Gottes definitiv keine ergodische Kette. Aus demselben Grund, mache ich es mal lieber so, aus demselben Grund, Beta gleich 1, können wir vergessen. So, und jetzt frage ich Sie, Alpha gleich 0, was passiert da? Und dann schreibe ich nochmal gleich, schreibe ich nochmal gerade die Kette auf, die sich dann ergibt, Alpha gleich 0. Das heißt, wir haben hier unsere beiden Zustände, 1 und 2, und dann gehe ich mit Wahrscheinlichkeit 1 von 1 nach 2. Und ich gehe mit Wahrscheinlichkeit 1 minus Beta von 2 nach 1 mit Wahrscheinlichkeit Beta, bleibe ich dann im Knoten 2. Ich nehme an, dass das Alpha gleich 0 ist und dass das Beta, bitteschön, zwischen 0 und 1 liegt. Wenn das Beta gleich 1 ist, wissen wir schon, tote Hose. Wenn das Beta, wenn das Beta gleich 0 ist, müssen wir uns noch anschauen, den Fall. Aber ich fordere erstmal, dass das Beta zwischen 0 und 1 liegt. Was ist jetzt Sache? Ist das eine schöne Kette? Oder eher nicht. Was mich so ein bisschen stutzig macht, ist, mit Wahrscheinlichkeit 1 werde ich geworfen zur 2. Wenn das Beta zwischen 0 und 1 liegt, komme ich aber auch schön zurück von der 2 zur 1. Irreduzibel ist das Ding. Ist es periodisch? Das ist die Gefahr. Ne? Ich werde nämlich mit Wahrscheinlichkeit 1 von der 1 zur 2 geworfen. Aber bei der 2 habe ich die Möglichkeit zu sagen, ach, ich bleibe hier ein Weilchen. Oder zu sagen, ich gehe sofort zurück. Zum Beispiel habe ich die Chance zu sagen, okay, ich laufe hier von der 1 zur 2 und da bleibe ich einen Schritt und dann laufe ich zurück. Kreislänge 3. Und ich kann sagen, ich laufe von der 1 zur 2 und sofort zurück. 3 gegen 2. Ja, Entschuldigung. Welche Periode teilt denn die 3 und die 2? Die Periode 1. Du bist toll. Alpha gleich 0 und das Beta zwischen 0 und 1. Du bist auch toll. Du bist Scheibenkleister. Ne, der analoge Fall Beta gleich 1 und Beta gleich 0 und das Alpha zwischen 0 und 1, das ist natürlich ebenfalls toll. Was passiert, wenn das Alpha gleich 0 ist und das Beta gleich 0 ist? Ja. Eine zu 2 Periode. Schreiben wir kurz mal auf, wie die Kette ausschaut. Alpha gleich 0. Oh, okay. Alpha gleich 0. 1, 2. Das heißt, ich habe keine Eigenschleifen. Mit Wahrscheinlichkeit 1 geht es dann zurück. 2 periodisch. Ich bin irreduzibel, alles gut, aber meine Weglängen, die Kreise, die ich habe im Knoten 1, durch 2 teilbar, ne, das ist keine schöne Kette. Da werden wir keine guten Aussagen drüber machen können. So, was sind jetzt die Fragestellungen? Also, neuer PageRank stimmt mit der Grenzwahrscheinlichkeit überein. Das haben wir gesehen. Das ist ein wichtiger konzeptioneller Schritt gewesen. Da haben wir gar keine große Arbeit geleistet, sondern wir haben nur formalisiert, was unsere Intuition war. Was ist der Zusammenhang zwischen Altem und Neuem? Und das ist natürlich die Frage nach der Berechnung des Alten bzw. des Neuen. So, was haben wir denn bisher gemacht? Wir haben Grenzverteilungen eingeführt, Grenzmatrix eingeführt, wir haben ergodische Markov-Ketten eingeführt und Gott sei Dank, das sah furchtbar kompliziert aus, das ist leicht, richtig leicht. Und jetzt kommen wir zu stationären Verteilungen. Was passiert mit Dreck oder mit Matsche? Wenn Sie in Matsche treten, kommen Sie da so leicht nicht wieder raus. Bei stationären Verteilungen kommen Sie überhaupt nicht wieder raus. Heißt, wenn ich in einer stationären Verteilung bin und führe einen Schritt aus, dann bleibe ich drin. Da ändert sich gar nichts. Merkwürdiges Konzept. Nicht? Also offensichtlich, Was macht das Pi mal P? Das sagt mir, das ist die Verteilung nach einem Schritt, wenn ich in der Anfangsverteilung Pi gestartet bin. Ja, dann bist du wieder in dem Pi. Eine ganz merkwürdige Angelegenheit. Nicht? Und das ist halt diese Eigenschaft, das ist der Grund, dass man sagt, naja, die Verteilung Pi stationär, nicht? Und ich bleib, die Kette bleibt in dem Pi stecken. Haben wir Beispiele gesehen für stationäre Verteilungen? Noch nicht, kommt aber gleich. Möchte aber sagen, bitteschön, stationäre Verteilungen, jetzt sind wir beim dritten Konzept. Das sind die wichtigen Konzepte, die es gibt. Ja? Mehr werden wir nicht antreffen. Die wichtigen Konzepte haben wir jetzt alle erledigt. Was jetzt interessant ist, das ist der Zusammenhang zwischen den beiden. Was ich haben möchte, ihr beiden seid dieselbe Geschichte. Und schauen Sie mal, die Intuition sagt, wenn du Grenzverteilung bist, Pi, und du führst in der Grenzverteilung noch einen Schritt aus, was passiert denn da? Du bist in der Grenzverteilung und führst noch einen Schritt aus. Grenzverteilung heißt Limes K gegen unendlich und dann noch einen Schritt aus. Entschuldigung, dann bleibst du doch in der Grenzverteilung. Es sollte doch intuitiv tatsächlich passieren, dass Grenzverteilung und stationäre Verteilung dasselbe Ding sind. So, was haben wir denn noch gesehen? Wir haben gesehen, bitteschön, das gibt einen Zusammenhang zum PR-Stern. Und was wir jetzt machen möchten, ist zu sagen, du, stationäre Verteilung, du bist das PR. Und wenn ihr dann gleich seid, und das scheint sich abzuzeichnen, ja, dann haben wir die Gleichheit der beiden Begrifflichkeiten. So, so ganz schnell geht es nicht. Ja, okay. So, das Erste, was wir brauchen, das werde ich nicht machen, ist die Eigenschaft, dass der PageRank tatsächlich eine Verteilung ist, ja? Und was bedeutet das, dass der PageRank eine Verteilung ist? Das bedeutet nichts anderes, als wenn ich die einzelnen PageRanks aufsummiere, kriege ich 1 raus. Und für jede einzelne Webseite, der PageRank der Webseite, ist nicht negativ. Mehr bedeutet das nicht. Ja? Und in der, im Skript können Sie das nachlesen. Ja? Ich möchte mich jetzt aber nicht auf irgendwelche in irgendwelchen Details verlieren. Glauben Sie mal, das mal bitte schön. Der PageRank ist eine Verteilung. So, und jetzt müsste an sich so, ne, so unterschwellig Trommelwirbel erfolgen. Unterschwellig, ganz leise, ganz, ganz leise. So, jetzt will ich nämlich zeigen, dass der PageRank stationär ist. So, und was machen wir? Wir schreiben uns erstmal auf, was denn der PageRank überhaupt ist. Ja, also ich habe hier das Grundeinkommen ist 1 minus d und das wird ja gleichmäßig unter die n Seiten verteilt. Das ist so. Und dann habe ich das Zusatzeinkommen und das ist d und das Zusatzeinkommen wird definiert dadurch, wie denn das Renommee ausschaut und das bedeutet, ich muss mir anschauen, die Links, die auf die Seite j gesetzt werden, den PageRank des Anfangsknotens i, muss dann das Renommee, das heißt den PageRank zu gleichen Teilen weitergeben, bei ai links, ja, ist das natürlich PageRank von ai. Das ist die Definition des alten PageRanks. Mhm. Das PageRank ist aber eine Verteilung, das nutze ich jetzt an dieser Stelle. Und wissen Sie, dann kann ich natürlich aus diesem einfachen Term 1 minus d durch n einen richtig komplizierten Term machen. Und dieser richtig komplizierte Term sagt, ich schreibe das mal hier nochmal an die Tafel, 1, also PR ist eine Verteilung. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn ich die Summe i ist in 1 bis n der PageRanks mir anschaue, dann ist das 1. Ja, und das ist natürlich dann immer noch 1, ja, nicht immer noch, sondern ich muss es anders sagen, wenn ich mir dann anschaue, die Summe über i eine Seite und jetzt 1 minus d durch n dazwischen gesetzt, genauso wie das hier auf der Folie passiert, mit dem PageRank von i multipliziert, wir sind hier auf der linken Seite, ja Entschuldigung, du Kollege bist 1 und jetzt habe ich da das 1 minus d durch n hinein operiert in eine Summe von Termen, die genau 1 ergeben. Dich 1 minus d durch n habe ich da rein operiert. Was da rauskommt, ist 1 minus d durch n. Ja, da steht aber doch da oben. Ja, ich habe diesen schönen, einfachen Term richtig schmuddelig gemacht. Aber natürlich mit einem Grund. Weil schauen Sie mal, jetzt können wir natürlich ausklammern. Das PR von i steht jetzt in der ersten Summe und das PR von i steht auch in der zweiten Summe. Okay. Und schauen Sie mal, wenn wir das ausklammern, lassen Sie mich den Schritt mal langsam ausführen. Wenn wir ausklammern, kommen wir natürlich auf Summe i in 1 bis n. 1 minus d durch n, 1 minus d durch n, plus die Summe über alle Vorgänger i, die einen Link, Hyperlink setzen auf die Seite j, 1 durch ai. So, und das Ausgeklammerte ist zu multiplizieren mit dem PRI. Und Entschuldigung, wer bist denn du? Oh. Wer bist denn du? Die Klammer muss ich richtig setzen. Ja, ich bin die Definition vom alten PageRank und zwar in i. Beim PageRank in j. Der PageRank von j ist nichts anderes als das 1 minus d durch n. Ich habe Grundeinkommen bekommen. Und dann schaue ich mir an das Zusatzeinkommen. Und das Zusatzeinkommen besteht aus allen Links, Hyperlinks, die ich bekomme, von denen ich für jeden Hyperlink, der vom Knoten i ausgeht, einen fairen Anteil, Anzahl der ausgehenden Hyperlinks, abzugeben habe. Das ist das Zusatzeinkommen, das ist das PR von j. Jetzt erzähle ich aber Kakodoros. Jetzt erzähle ich aber Kakodoros. Moment mal, Moment mal. Was? Die Klammer ist falsch gesetzt, ja? Die Summe über i muss natürlich dann auch das PRI betreffen. So, und was ist denn die Übergangsmatrix? Ich habe hier Kakodoros erzählt. Was ist denn die Übergangsmatrix für den Dämpfungsfaktor d des Webgraphen? Und zwar an Position i, j. Die Übergangsmatrix, ja, setzt sich zusammen, der Wert der Übergangsmatrix Matrix in Position i, j setzt sich zusammen aus dem Zusatz, aus dem Grundeinkommen plus dem Zusatzeinkommen. Und zwar dem Zusatzeinkommen, das j bezieht aus i. Ja, und ich muss hier dieses i herausnehmen. Das habe ich ja über die Summe an dieser Stelle gemacht. Ja, ich habe den Eindruck, jetzt habe ich sie richtig richtig verloren. Ja. Also, was möchte ich machen? Ich möchte mir anschauen, diesen Ausdruck. So, das schauen wir uns jetzt. Das soll schon im Detail gemacht sein. Schauen wir jetzt nochmal. Schauen wir es nochmal vorsichtig an. Also, das ist die Summe I n1 bis n, 1 minus d durch n, pri. Bin jetzt bin auf dieser Gleichung plus d mal die Summe über alle i, alle Vorgänger, die tatsächlich einen Link setzen auf das j, pri, Bildschränk von dem i schaue ich mir an, dividiere durch das ai. So, und was ich jetzt mache, ist nichts anderes als, ich ziehe das pri raus, dann habe ich da stehen, Summe über alle i von 1 bis n. So, ich ziehe das raus, dann habe ich da stehen 1 minus d durch n. Hier ist das pri rausgezogen. Und das ist fein säuberlich, an der Stelle taucht es auf. Warum ich mich kümmern muss, das ist der zweite Ausdruck. Und da steht plus Summe d mit dem Dämpfungsfaktor d multipliziert. Über was? Ich habe das i ja schon rausgezogen. Ja? Das heißt, was ich jetzt hier stehen habe, das ist nur d durch ai. Besser gesagt, das ist d durch ai, wenn ich einen Link habe, i, j ist eine Kante und 0 sonst. Ja? Wenn ich keine Kante habe, dann wird ja hier auch nichts addiert. Ja? So, und dann müssen wir uns nur erinnern, du, mein lieber Freund, du bist nichts anderes als der PageRank, Dämpfungsfaktor d, vom Webgraphen, auszuwerten an der Stelle i, j. Ich kann dich erreichen über eine der neuen Kanten, beziehungsweise über einen Hyperlink, wenn es denn einen Hyperlink gibt. Nicht? Und was steht dann da? Da steht nichts anderes dann da als Summe über i in 1, schreibe ich das jetzt mal, konventionell i gleich 1 bis n, und dann steht da Webmatrix, i, j mal den PageRank von i. Ja, wer bist denn du? Ich multipliziere die Webmatrix, Spalte j von links mit dem PageRank. Ich multipliziere die Webmatrix von links mit dem PageRank. Und schau mir die Position J an. Ja, und bitteschön, was dann da steht PageRank in Position J, ist nichts anderes als der PageRank multipliziert mit der Übergangsmatrix. Das heißt, wenn wir den PageRank uns vornehmen und führen einen Schritt raus, bleiben wir im PageRank hängen. Ja, PageRank ist eine stationäre Verteilung der Webkette. Also, was ich versuche zu sagen ist, was wir hier gemacht haben, das ist an sich einfache lineare Algebra. Ich habe es unnötig schwer gemacht und Sie da vielleicht so ein bisschen verloren. Ja, aber ich hoffe darauf, die Überlegungen an dieser Stelle haben da ein bisschen weitergeholfen. Wir müssen uns erinnern an die Definition der Übergangsmatrix, und die Definition der Übergangsmatrix haben wir hier nochmal aufgeführt. Ja, okay. So, erste Geschenk ist schon ausgepackt. Wir haben tatsächlich den PageRank wiedergefunden als eine stationäre Verteilung, aber die Geschenke kommen jetzt eine nach der anderen. Und das Hauptgeschenk ist dieser Hauptsatz für ergodische Ketten. Und dieser Hauptsatz sagt, bitteschön, es gibt genau eine stationäre Verteilung, wenn du ergodisch bist. Es gibt genau eine stationäre Verteilung, Und die stationäre Verteilung ist dieselbe wie die Grenzverteilung. So, was haben wir gerade gesehen? Wir haben gesehen, dass die stationäre Verteilung der Page-Rank ist. So, und wenn dieser Hauptsatz richtig ist, dann bedeutet das, das Ziel, was wir uns gesetzt haben, PageRank, alter PageRank, stimmt mit neuen überein. Ja, das folgt daraus, dass die stationäre Verteilung die Grenzverteilung ist und dass die Webkette tatsächlich ergodisch ist. Okay. So, also. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist, warum dieser Hauptsatz, das sieht nach etwas furchtbar Kompliziertem aus, ja, warum dieser Hauptsatz richtig ist. Stellt sich als furchtbar einfach aus. Ergodische Ketten besitzen stets Grenzverteilungen. Das wissen wir. So, und was ich zeigen möchte, ist, dass die Grenzverteilung stationär ist. Ne? Wenn wir den Hauptsatz uns anschauen, dann wird da gesagt, bitteschön, die stationäre Verteilung und die Grenzverteilung stimmen überein. Um das zu zeigen, möchte ich zeigen, bitteschön, die Grenzverteilung ist stationär. Und dann möchte ich zeigen, es kann keine zwei stationären Verteilungen geben. Gut. Also, warum ist tatsächlich die Grenzverteilung stationär? Naja, da muss ich sie multiplizieren mit der Übergangsmatrix. Grenzverteilung mit Übergangsmatrix multipliziert. Und wenn ich das ausführe, muss mich natürlich erinnern daran, was denn die Grenzverteilung ist. Die Grenzverteilung, das ist, ja, das ist die erste Zeile von dem P unendlich gewesen. Oder halt na, die Wahrscheinlichkeiten, vom Knoten 1 zum Knoten I zu kommen, bei unbeschränkt langen Irrfahrten. Und das muss ich jetzt, diese Grenzverteilung muss ich multiplizieren mit dem P. Das heißt, ich muss das von links ran multiplizieren, nicht? Das heißt, was ich machen muss, ich muss, wenn ich mich für die Spalte J interessiere, ich muss die Grenzverteilung mit der J-Spalte multiplizieren, J-Spalte. Okay. Und führen wir das mal aus. Können wir erstmal den Grenzwert nach außen ziehen. Das glauben Sie mir einfach, dass das geht. Ziehen den Grenzwert nach außen, dann steht dieser Ausdruck da. Aber wer bist du denn? Och, ich bin P hoch K plus 1. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir sind angefangen mit P hoch K. Limes P hoch K und jetzt haben wir Limes P hoch K plus 1. Hä? Was ist das? Wir haben eine Folge. AK. K gegen unendlich. Irgendeine Folge reeller Zahlen. Nehmen wir mal an, der Grenzwert existiert. Und dann haben wir eine Folge AK plus 1. Vollkommen identisch. Ja, das ist die eine Folge AK, die ich hier um einen Schritt schneller auswerte. Dem Grenzwert ist das sowas von piep egal. Ja, das heißt also, du, mein lieber Freund, das K plus 1, das kannst du dir irgendwo hinstecken. Das K bleibt. Und das ist die Definition von der Grenzwahrscheinlichkeit. Ja, also. Bitteschön, die Grenzverteilung ist tatsächlich stationär. So, wissen Sie, wenn Sie im Moor sind, ja, und dann einsacken und Sie sind tatsächlich an der falschen Stelle ins Moor getreten, da kommen Sie nicht wieder raus. Das ist eine stationäre Verteilung. Jetzt schaue ich mir das mal an. Schritt 1. Die Grenzverteilung ist stationär, haben wir gerade gemacht, weil im Grenzwert es sowas von Piep egal ist, ob er mit K oder K plus 1 gegen unendlich läuft. So, und jetzt möchte ich einen Schritt 2 machen, nämlich zu zeigen, dass tatsächlich es genau eine stationäre Verteilung gibt. Dann nehme ich mir mal eine beliebige stationäre Verteilung. Mein Gegner sagt, nö, um Gottes Willen, es gibt 2 und sogar unendlich viele stationäre Verteilungen, wenn deine Kette ergodisch ist. Naja gut, Gegner, wenn du dann eine beliebige stationäre Verteilung mir gibst, dann hat die diese Eigenschaft. Dann schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir dann einen weiteren Schritt ausführen. Also, Pi mal P. Pi ist gleich Pi mal P. Nun, dann kann ich sagen, okay, dann ist natürlich, wenn ich das P in dieser Gleichung jeweils von rechts ran multipliziere, dann gilt das. Ne? Keine Diskussion. Ja, aber da kann ich natürlich sagen, du bist Pi. Wenn sie im Moor stecken bleiben, da kommen sie nicht wieder raus. Jetzt habe ich Pi ist gleich Pi mal P Quadrat. So, Entschuldigung, dann kann ich natürlich sagen, aus Pi gleich Pi mal P Quadrat folgt durch Ranmultiplizieren mit P, Pi mal P gleich Pi mal P hoch 3. Nicht, und langsam wird es langweilig. Ich bin in das Moor hineingetreten, das lässt mich nicht wieder raus. Pi. Also steht da für jedes K Pi gleich Pi mal P hoch K. Und wenn ich dann den Grenzwert mache, das ist eine Folge, die sehr, sehr langweilig ist, weil jedes Mal kommt da Pi raus, dann kommt natürlich auch im Grenzwert das Pi raus. Ja? Pi mal P hoch K ist Pi, da kann ich machen, was ich will, also kommt da im Grenzwert Pi raus. Aber Entschuldigung, du bist doch die Grenzverteilung. Ne, was wir gerade uns überlegt haben, Pi ist gleich Limes K gegen unendlich Pi mal P hoch K, du bist die Grenzverteilung. Aha. Ja, aber Entschuldigung, ich will doch haben, dass es genau eine stationäre Verteilung gibt. Und jetzt zeigst du mir, dass diese stationäre Verteilung übereinstimmt mit der Grenzverteilung. Ja. Wenn es 2 Verteilungen geben würde, dann können die nicht beide mit der Grenzverteilung übereinstimmen und unterschiedlich sein. Das geht nun mal nicht. Ja, und das war's. Ja, das ist zwangsläufig so, dass tatsächlich die stationäre Verteilung mit der Grenzverteilung übereinstimmt. So, und was ist jetzt die wichtige Nachricht? Die wichtige Nachricht ist, wir haben jetzt wirklich 2 Sichtweisen. Nicht, auf die 2 Sichtweisen auf die Definition von Renommee. Die erste Sichtweise sagt mir Grenzverteilung. Guck dir Statistiken an von Irrfahrten, die beliebig lang sind. Die zweite Sichtweise sagt, Mensch, du musst stationäre Verteilungen berechnen. Und jetzt wird es kriminell interessant, weil, wie berechnet man eine stationäre Verteilung? Pi. Wann bist du stationär? Ja, ach Gott, wenn ich diese Eigenschaft erfülle. Das ist ein Gleichungssystem. Und in den Anwendungen dieses Hauptsatzes, da geht es immer darum, möchte ich wissen, ob ich in irgendwelchen Mooren stecken bleibe? Möchte ich stationäre Verteilungen unbedingt kennen? Nö, die interessieren mich an sich so unbedingt nicht, mit der einen Ausnahme tatsächlich des Bethe-Schranks. Aber generell interessieren mich die stationären Verteilungen nicht. Sie interessieren mich aber, weil sie mit der Grenzverteilung übereinstimmen. Sie geben mir eine Möglichkeit, die Grenzverteilung zu bestimmen. Aber bitteschön, wie machst du das denn? Ja, indem du dieses Gleichungssystem löst. Und dann weißt du, bitteschön, daraus folgt, wenn die Kette schön ist, wenn sie ergodisch ist, Daraus folgt, dass das Pi, die stationäre Verteilung, übereinstimmt mit der Grenzverteilung. Und dann habe ich die Grenzverteilung bestellt. Das ist Sinn und Zweck des Hauptsatzes. Und wir werden dann am Donnerstag uns viele, viele Anwendungen anschauen können für andere Ketten. So, ich weiß, dass ich da einiges versaut habe. Ja, das war nicht so glatt, wie ich mir das erwünscht habe. Aber die Intuition sollte sein. Es kommt darauf an, dass man zwei Begrifflichkeiten hat. Stationäre Verteilung, Grenzverteilung. Die stationäre Verteilung, um sie zu berechnen, Gleichungssystem. Und da, bei schönen Verteilungen, sind die beiden ja gleich, kann ich die Grenzverteilung berechnen, tatsächlich mit dem Gleichungssystem und kann damit viele Aussagen über ergodische, über schöne Ketten machen. Dankeschön.